Und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam den Kolosserbrief aufzuschlagen. Wir werden die Verse 21 bis 23 aus dem ersten Kapitel lesen und dann im Anschluss beten. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das gepredigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Amen. Lass uns gemeinsam zum Gebet aufstehen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns hier versammeln dürfen in deinem Namen. Und wir danken dir über die Maßen für dein heiliges und vollkommenes Wort, welches du uns gegeben hast, indem du dich uns offenbart hast, indem wir die Geschichte der Erlösung des Menschen sehen, wo aber nicht der Mensch, sondern du und dein Wesen und dein Evangelium das Zentrum ist. Und wir danken dir für die Herrlichkeit des Evangeliums, welches wir auch im Kolosserbrief so häufig sehen, noch heute Abend. Und wir beten, dass du uns lehrst, Herr Jesus, durch deinen Heiligen Geist erneut, welches die Tiefe und die Höhe und die Breite und die Länge deiner Liebe zu uns im Evangelium ist, Herr. Öffne uns die Augen und führ uns neu in deine Gegenwart, auf dass wir gedemütigt werden, auf dass wir erquickt werden und erfrischt werden im Glauben und gestärkt werden zu deiner Ehre. Amen. Wisst ihr, das Wort Gottes, wir können uns das vorstellen, ist wie eine Mine, wie eine Goldmine, in der wir unzählige Schätze an Gold und Silber und Edelsteinen finden können. Und je tiefer wir in diese Mine hineingraben, umso mehr wir uns die Zeit nehmen, umso mehr wir intensiv, voller Kraft nach Schätzen und Edelsteinen suchen, umso mehr wird uns entgegenfliegen. Gottes Wort ist Gottes Reden zum Menschen, indem wir unendlich viele Schätze, unendlich viele Edelsteine finden können, die uns bereichern, die unser Leben bereichern, die uns als Menschen reich machen in Jesus Christus. Und wir haben in den letzten Wochen im Kolosserbrief, so meine ich, schon einige dieser Schätze entdeckt und gefunden. Aber diese Mine, dieser Berg ist so unüberwindbar und so tief und so reichhaltig, dass wir niemals alle Schätze und alle Kostbarkeiten herausfinden können. Aber schon das, was wir sehen, schon das, was Gott uns offenbart, das reicht schon aus, dass wir für die Ewigkeit erfüllt und zufrieden und reich sein können. Und in den letzten zwei Bibelstunden haben wir gesehen, wie begrenzt wir als Geschöpfe, wir als Menschen sind in der Erkenntnis Gottes. Wie begrenzt wir sind als Wesen, als geschaffene Wesen und wie unendlich reich, weise und vollkommen unser Schöpfer ist, der Herr Jesus Christus. Und wir haben gesehen in den zwei Bibelstunden, in den Versen 15 bis 20, wie Jesus Christus uns vor Augen gemalt wurde als das Ebenbild Gottes. Wie Jesus Christus, der Mensch Jesus Christus, uns das Wesen des unsichtbaren Gottes offenbart, dass er selbst Gott ist. Und dass er alle Dinge dieser Erde, die wir sehen, aber auch alle Dinge, die wir nicht sehen in der unsichtbaren Welt, im Himmel, dass er all diese Dinge geschaffen hat und dass all diese Dinge für ihn geschaffen wurden, zu seiner Ehre, dass all diese Dinge ihm den Lob und den Dank zurückbringen, die ihm gebührt. Von ihm kommt alles, für ihn ist alles geschaffen. Und deswegen gebührt auch ihm alleine die Ehre. Und wir haben letzte Woche daran gearbeitet, zu sehen, was dies für die Schöpfung bedeutet, beziehungsweise dass er diese Schöpfung geschaffen hat, aber dass diese Schöpfung durch den Sündenfall zerstört wurde, sein Eigentum wurde zerstört und dass er selbst, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Schöpfer dieses Universums, mehr oder weniger auf die Bühne der Weltgeschichte getreten ist und die seine Schöpfung mit sich selbst wieder versöhnt hat, indem er am Kreuz den Fluch der Sünde, den Fluch des Gesetzes auf sich nahm. Und indem er starb am Kreuz und wieder auferstanden ist, hat er seine Schöpfung, die von ihm abgefallen ist, mit sich selbst wieder versöhnt. Und wir haben gemerkt, dass wir hier an unsere Grenzen kommen. Wenn wir über Jesus und über das Evangelium nachdenken, werden unsere Herzen emporgehoben und erquickt. Aber wir kommen an unsere Grenzen und wir müssen irgendwann sagen, hier können wir nicht mehr sagen und nicht mehr verstehen, weil wir begrenzte Geschöpfe sind. Aber wir wollen heute weitermachen in der Auslegung des Kolosserbriefes und Paulus wechselt die Perspektive von Jesus Christus als den Schöpfer, Erhalter und Erlöser der ganzen Schöpfung und kommt jetzt auf die Personen, auf die Menschen in Kolossee zu sprechen. Und wir wollen heute sehen, was das Erlösungswerk Jesu Christi nicht allein für die Schöpfung bedeutet, sondern für dich und für mich, für jeden einzelnen Menschen. Jesus Christus hat zwar die ganze Schöpfung mit sich selbst versöhnt, dass es eines Tages einen neuen Himmel und eine neue Erde geben kann, aber weit darüber hinaus hat er den Menschen, der in dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde und der sich von seinem Schöpfer losgesagt hat, wieder mit sich selbst versöhnt. Und das ist, was Paulus hier in den Versen 21 bis 23 auf herrliche und auf tief und wunderbare Weise aufzeigen will. Und mein Ziel ist es heute, mein Gebet ist es, dass Gott heute gegenwärtig ist und dass er uns auf eine überwältigende Art und Weise neu aufzeigt, in was für einem hoffnungslosen und schrecklichen und ausweglosen Zustand du und ich einst waren und jeder Mensch außerhalb von Jesus Christus ist. Und dass Gott uns die Augen öffnet für das Erlösungswerk, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Auf dass wir überwältigt werden von seiner Gnade. Aber gleichzeitig wollen wir auch eine Ermahnung sehen, die Paulus in Vers 23 ausspricht, dass wir in diesem Evangelium, welches dich und mich erlöst hat, festhalten. Und wir können nicht genug und oft genug über das Evangelium nachdenken und staunen darüber, wenn wir sehen, wer wir einst waren und wer wir jetzt sind. Und das wollen wir betrachten in diesen Versen 21 bis 23. Und Paulus sagt hier, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken. Hier wechselt er die Perspektive. Zuerst hat er aufgezeigt, wie Jesus die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Und jetzt sagt er, und euch. Also ihr, jetzt wechselt er die Perspektive und spricht die Kolosse an, die Christen in Kolossee und sagt, ihr, die ihr einst entfremdet und Feinde wart. Er redet hier praktisch zu den Kolossen über ihren vergangenen Zustand. Der Zustand, in dem sie sich befunden haben, bevor Jesus Christus sie mit sich selbst versöhnt hat, bevor Jesus Christus sie erlöst hat von ihrem verdorbenen und gefallenen Zustand. Und hier redet er zu den Kolossen, wie sie in der Vergangenheit waren, aber hier sehen wir ein Bild von jedem einzelnen Menschen, der außerhalb von Jesus Christus ist, der nicht an Jesus Christus glaubt. Hier sehen wir den Zustand, den verlorenen, verdorbenen und hoffnungslosen Zustand aller Menschen von der Geburt an. Er sagt hier, dass ihr einst, also in der Vergangenheit, entfremdet wart. Und das bedeutet, ihr wart abgetrennt. Ihr wart ausgeschlossen. Ihr wart vollkommen entfremdet, entfernt. Nun, von was waren die Kolosser abgeschnitten und abgetrennt? Von was ist jeder Mensch auf dieser Erde abgetrennt und abgeschnitten? Nun, wir haben gesehen, dass die ganze Schöpfung, inklusive du und ich, jeder Mensch, von Christus geschaffen wurde und für Christus geschaffen wurde. Und von diesem Christus sind wir entfremdet gewesen. Wir sind ausgeschlossen, gänzlich von ihm getrennt, von einer Gemeinschaft mit ihm getrennt. Im Epheserbrief erklärt Paulus genauer, wovon wir ausgeschlossen sind. im zweiten Kapitel, ich lese ab Vers 11 und Vers 12. Paulus sagt, deshalb erinnert euch daran. Geschwister, Christen, liebe Bruder, liebe Schwester, denkt daran, erinnere dich daran, wie dein Zustand war, bevor du zu Jesus Christus kamst. Deshalb erinnert euch daran, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, die Vorhaut genannt werden, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit, also damals, ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in dieser Welt. Entfremdet von einem Bürgerrecht Israels, entfremdet von dem Volk Gottes, von der Beziehung zu Gott, ohne Gott in dieser Welt. Paulus wird aber noch genauer in Epheser 4, Vers 18, wo er erklärt, wie unser Leben davor aussah, bevor wir zu Christus kamen. Verfinstert am Verstand, entfremdet, also ausgeschlossen, dasselbe Wort, entfremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Das ist der Zustand von dir und mir gewesen und das ist der Zustand von jedem Menschen, der nicht an Jesus glaubt. Wir haben keine Gemeinschaft mit Gott. Wir haben keine Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wir haben keine Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Und dieses Wort entfremdet, die Zeitform dieses Wortes beschreibt einen andauernden Zustand. Das heißt, es ist ein hoffnungsloser Zustand. Jeder Mensch, der geboren wird, wird in Sünde empfangen und in Sünde geboren, getrennt von Gott, außerhalb von der Gemeinschaft mit Gott, außerhalb von dem ewigen Leben, unter dem Zorn Gottes. Und wenn es hier heißt, dass wir von Gott und von Jesus Christus ausgeschlossen und abgetrennt waren, setzt es voraus, dass es eine Zeit gab, wo der Mensch nicht getrennt war von Gott. Und diese Zeit lesen wir in 1. Mose Kapitel 1 bis 3, wo der Mensch nicht getrennt war von Gott, nicht ausgeschlossen war von der Gemeinschaft mit Gott. Adam und Eva haben eine herrliche und lebendige und vollkommene Beziehung mit ihrem Schöpfer Jesus Christus gehabt. Und er wandelte mit ihnen im Garten. Und sie haben kommuniziert miteinander. Und es war eine herrliche Gemeinschaft bis zu dem Tag, als Adam und Eva gesündigt haben. Ab diesem Tag kam dieser Bruch, kam diese Trennung. Nun, was ist so schlimm? Was ist passiert, dass der Mensch von seinem Schöpfer abgetrennt wurde? Es war ein Biss. Es war ein einfacher Biss in eine Frucht, liebe Freunde. Was ist so schlimm an einem Biss? Und hier, das ist das, was wir verstehen müssen, liebe Geschwister. Nicht der Biss war das Schlimme. Von Eva und von Adam. Es war nicht der Biss, es war der Ungehorsam von dem Menschen gegenüber einem heiligen und gerechten und ewigen Gott. Das ist das Schlimme, liebe Geschwister. Nicht die Sünde an und für sich ist das Problem, sondern der, gegen den wir sündigen. Der, gegen den du und ich sündigen, unser Schöpfer ist heilig, vollkommen, gerecht. Er ist ein verzehrendes Feuer. Und in seiner Gegenwart kann keiner bestehen. Und gegen diesen Menschen, gegen diesen Gott, gegen diesen heiligen Gott sündigt der Mensch. Im Grunde genommen ist es egal, ob jemand mordet, ob jemand lügt oder ob jemand stiehlt oder ob jemand in eine verbotene Frucht beißt. David begeht Ehebruch und Mord und bekennt seine Sünde im Psalm 51 und sagt, gegen dich, o Gott, habe ich gesündigt. Er hat erkannt, was das Problem war. Nicht die Sünde, sondern Gott. Weil Gott gut und weil Gott heilig ist. Das ist das Problem von uns Menschen. Das ist das Schreckliche. Und deswegen trennt uns die Sünde von Gott. Deswegen ist jeder Mensch ausgeschlossen von einer lebendigen Beziehung, von einer Gemeinschaft mit seinem Schöpfer, mit Jesus Christus. Und Paulus geht fort und sagt, dass wir entfremdet waren. Und er sagt weiter, und Feinde nach der Gesinnung in den bösen Werken. Feinde, wir waren Feinde Gottes. Das bedeutet, wir waren, oder der Mensch ist feindlich gesinnt gegen Gott. Dieses Wort kann man auch übersetzen mit verhasst. Der Mensch war ein Feind seines Schöpfers. Der Mensch stand in einer feindlichen und verhassten Beziehung zu seinem Schöpfer. Und zwar in der Gesinnung, sagt Paulus. Das heißt, in dem ganzen Denken, in all dem, womit sich der Mensch beschäftigt, in seinem Kopf, alle Pläne, die der Mensch schmiedet, alle Absichten, die der Mensch hat, alles war feindlich und verhasst gegenüber seinem Schöpfer. Und diese feindliche Haltung von dem Menschen gegenüber seinem Schöpfer hat sich nicht über die Jahre oder über die Jahrhunderte entwickelt nach dem Sündenfall. Wir lesen in 1. Mose 6, unmittelbar nach dem Sündenfall, bevor Gott die Erde richtet, in 1. Mose 6, Vers 5, und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Das Sinnen, hier kommt wieder das Denken, das Sinnen des Menschen ist böse den ganzen Tag. Unmittelbar ab dem Augenblick, wo Adam und Eva gesündigt haben, veränderte sich ihre ganze Gesinnung, ihre ganze Haltung gegenüber ihrem Schöpfer, und zwar in eine feindliche und verhasste Gesinnung, liebe Geschwister. Alles in ihnen sträubte sich gegen ihren Schöpfer, gegen die guten und vollkommenen Gebote ihres Gottes. Sie wollten sie nicht mehr halten. Sie wollten keine Gemeinschaft mehr mit ihm. Und das wiederum, diese feindliche Gesinnung, diese feindliche Haltung im Kopf vom Menschen gegenüber seinem Schöpfer, wirkt sich aus auf seine Taten. Das ist, was Paulus weiter sagt. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken. Dadurch, dass der Mensch böse ist in seinem Denken und in einer auflehnenden und feindlichen Haltung gegenüber seinem Schöpfer ist, sündigt er ganz bewusst, willentlich gegen seinen Schöpfer. Alle Gebote, die Gott dem Menschen gegeben hat, übertritt der Mensch. Als ich noch ungläubig war, wurde mir immer wieder gesagt, überwiegend von meiner Mutter, dass wenn du nicht für Gott bist, dann bist du gegen Gott. Und ich wollte das nie wahrhaben. Ich habe immer gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich bin nicht gegen Gott. Liebe Geschwister, was meine Mama zu mir gesagt hat, ist wahr. Jeder Mensch, der nicht in Jesus Christus ist, der ist gegen Gott. Er ist in einer feindlichen Haltung, in einer feindlichen Gesinnung. Er ist auf dem Kriegsfeld gegen seinen Schöpfer. Und das beweist er dadurch, dass er durch seine Taten Gott nicht die Ehre gibt, sondern dass er durch seine Taten und durch sein Denken sich selbst verherrlicht, seine Götzen anbetet und den Schöpfer, der den Dank verdient, aus seinem Leben verbannt und nichts mit ihm zu tun haben will. Alle Menschen, die abgetrennt von Gott sind, sind Feinde Gottes. Wisst ihr, immer wieder lesen wir in der Bibel, dass der Tag kommen wird, wo Gott der Vater alle Feinde unseres Herrn Jesus Christus unter den Schemel seiner Füße legen wird. Und liebe Gemeinde, wenn es hier heißt, dass alle Feinde unter seinen Schemel gelegt werden, bedeutet das nicht, dass der Teufel und die Dämonen und ein paar einzelne Menschen hier auf dieser Erde, die in besonderer feindlichen Gesinnung gegen Gott waren, unter den Schemel seiner Füße gestellt werden. Jeder Mensch, der nicht in Jesus Christus ist, ist ein Feind Gottes und er wird unter den Schemel seiner Füße hingestellt werden. Jeder Mensch ausnahmslos ist ein Feind Gottes. Du und ich, lieber Bruder, liebe Schwester, wir waren Feinde Gottes. Es ist ein hoffnungsloser Zustand. Und ich hoffe, dass wir von der Schrift betrübt werden und sehen, dass wir außerhalb von Gott waren. Außerhalb von Christus, außerhalb von Hoffnung, außerhalb von Leben. Wir waren unter dem Zorn des allmächtigen Gottes. Unter seinem heiligen und unter seinem gerechten Zorn. Und wenn du nicht in Jesus Christus bist, dann stehst du immer noch unter diesem Zorn. Dann bist du immer noch in einer feindlichen Gesinnung gegenüber deinem Schöpfer. Aber gelobt sei Gott, Gelobt sei Gott für seinen Sohn Jesus Christus. Gelobt sei Gott für das Evangelium, für die gute Nachricht, dass Paulus hier nicht stehen bleibt und dass die Bibel hier nicht stehen bleibt. Und Gott hätte allen Recht gehabt, hier stehen zu bleiben und uns auf ewig zu verdammen. Es wäre sein Recht. Aber Gott, aus lauter Gnade und aus lauter Liebe, wollte uns nicht in diesem verlorenen Zustand lassen, sondern er sandte jemand, der uns erlösen und wiederherstellen sollte und es vollkommen vollbracht hat. Und das ist der zweite Punkt, den wir anschauen wollen. Die Wiederherstellung des Menschen. Die Wiederherstellung des Menschen. In Vers 22a heißt es, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Und euch, die ihr einst Feinde wart, die ihr einst gegen Gott gekämpft habt, die ihr einst in einer feindlichen Haltung gegenüber Gott wart, hat er aber nun versöhnt. Dieses Wort aber ist ein hoffnungsvolles Aber. Es ist ein trostvolles Aber. Es ist ein Aber, wo wir jubeln und jauchzen können. Aber Gott hat uns nicht in diesem Zustand gelassen, sondern er hat uns wieder mit sich selbst versöhnt. Im Epheserbrief kommt dieses Wort aber auch im Zusammenhang mit der Erlösung wieder zusammen. Epheser 2, Vers 13. Wir haben die Verse 11 und 12 vorher schon gelesen. Und in Vers 13 heißt es, jetzt aber. Epheser 2, Vers 13. Jetzt aber. Wir waren ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, entfremdet von Gott, durch das Blut Jesu Christi nahe geworden. Durch das Blut Jesu Christi sind wir Gott wieder nahe geworden. Oder wie es Paulus hier sagt, hat er aber nun versöhnt. Das heißt, Gott hat uns wiederhergestellt. Er hat diese Beziehung, die Adam und Eva mit Gott hatten, vor dem Sündenfall, wiederhergestellt. Er hat die Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder rein gemacht. Er hat den Menschen mit Gott wieder versöhnt. Und liebe Gemeinde, hier ist es zu beachten, hier heißt es, hat er aber nun versöhnt. Nicht du hast dich mit Gott versöhnt. Nicht dein Engel hat dich mit Gott versöhnt. Nicht deine Eltern haben dich mit Gott versöhnt. Er, der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Er hat uns mit Gott versöhnt. Er hat uns mit Gott versöhnt. Und zwar wie? In dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Durch den Tod. Die Bibel lehrt uns deutlich, der Sünde soll, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Konsequenz der Sünde ist die ewige Trennung von Gott in der Hölle. Das ist die Konsequenz der Sünde. Und diese Konsequenz liegt auf jedem Menschen, wie wir gesehen haben, weil jeder Mensch unter der Sünde ist, weil jeder Mensch in einer feindlichen Gesinnung zu Gott ist. Und weil jeder Mensch ein Sünder ist, erwartet jeden Menschen dieses Urteil, der ewige Tod. Und zwar nicht nur irgendwie die Seele, sondern auch der Leib. Jesus Christus warnt uns im Matthäusevangelium Kapitel 10, Vers 28 und sagt, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Seele und Leib. Die Qualen, die gottlosen Menschen in der Hölle erleben werden, werden reale Qualen an ihrem Körper, an ihrem Leib sein. Das ist die Konsequenz der Sünde. Der Tod und Qualen am Leib. Und hier heißt es, liebe Geschwister, dass er uns versöhnt hat, wie in dem Leib seines Fleisches, mit seinem Körper, wie durch den Tod. Jesus hat das getragen, was dich und mich erwarten sollte. Was du und ich verdient haben, hat Jesus Christus für uns am Kreuz getragen. Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha den ganzen Zorn Gottes über sich ergießen lassen. Das ganze Gericht, die ganze Brutalität des heiligen Zornes Gottes ergoss sich über seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Er hat an seinem eigenen Leib deine und meine Schuld getragen. Sein Körper war eine einzige Wunde. Von dem Augenblick in Gethsemane, wo er festgenommen wurde, wurde sein Leib geschändet, bis Golgatha kam. Und dort war sein ganzer Körper eine einzige Fleischwunde. Er hat an seinem Leib den Zorn Gottes gespürt. Bis Gott sich von seinem eigenen Sohn abgewandt hat, weil er ihn nicht mehr anschauen konnte, weil alle Sünde der Welt auf seinem Sohn lag. Und der ganze Zorn Gottes ergoss sich über seinen Sohn. Und die eindrücklichste Stelle, wo uns gezeigt wird, wie Jesus Christus an seinem eigenen Körper den Zorn Gottes getragen hat, finden wir in Jesaja, wo Jesaja 53, wo viele Jahre vorher prophezeit und angekündigt wurde, dass ein Messias kommen wird, der die Sünde der Welt tragen wird und sein Volk mit Gott versöhnen wird. Und schaut mal, hier wird eigentlich uns das aufgezeigt, was Paulus hier sagt, dass Jesus Christus an seinem eigenen Leib den Tod in Kauf genommen hat, um uns mit Gott zu versöhnen. Jesaja 53, Abvers 2. Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir ihn hätten begehrt. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Jesus war so entstellt, dass man sein Angesicht vor ihm verbarg. Doch er hat unsere Leiden getragen an seinem Leib. Und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und er war bestraft und Gott von Gott verlassen. Wegen dir, dein und meiner Schuld. Doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet, um unsere Ungerechtigkeit willen zu schlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das ist Evangelium, das ist Hoffnung, liebe Gemeinde. Das ist Hoffnung. Und hier auf Golgatha wird uns das gesamte Wesen Gottes offenbart. Seine Gerechtigkeit und Heiligkeit, indem er die Sünde bestraft und seinen Zorn über die Sünde ausgießt, aber auch seine Liebe und seine Gnade und seine Barmherzigkeit gegenüber uns sündigen Menschen, indem er seinen Sohn für uns opfert. Und Jesus Christus hat das für uns vollbracht. Und er hat uns mit Gott versöhnt. Wie werden wir versöhnt? Indem wir an dieses Opfer glauben. Indem wir daran glauben, dass Jesus Christus stellvertretend für unsere Sünde am Kreuz den Zorn Gottes auf sich nahm. Dass Jesus Christus stellvertretend für dich und für mich an seinem Leib das trug, was du verdient hättest. Und indem du daran glaubst, wirst du versöhnt werden mit Gott. Indem du daran glaubst, wird deine Beziehung mit Gott wiederhergestellt. Der alte Zustand von Adam und Eva, zwischen Adam und Eva und Gott, wird zwischen dir und Gott wiederhergestellt. Gott liebt dich wieder. Und du wurdest zu Gott geführt und du kannst eine lebendige Beziehung mit ihm haben und du kannst Vater zu ihm sagen. Das ist, was Jesus Christus für uns am Kreuz von Golgatha durch sein Blut an seinem Körper vollbracht hat. Er hat uns versöhnt. Und nachdem Paulus uns aufgezeigt hat, wie unser verlorener Zustand aussah, bevor wir gerettet wurden, und nachdem er uns gezeigt hat, wie wir wiederhergestellt wurden in diese Beziehung zu Gott, geht er weiter fort und zeigt uns jetzt auf, wie dieser erneuerte Mensch aussieht. Das ist der dritte Punkt. Der Zustand des erneuerten Menschen. Und hier wollen wir vergleichen, wie sah der alte Mensch aus und wie sieht der erneuerte Mensch aus in Jesus Christus jetzt. Von einem Zustand der Gottesferne, von einem Zustand der Abgeschiedenheit und Abgesondertheit von Gott wurden wir wieder Gott nahegebracht durch den Glauben an Jesus Christus. Aber wir wurden nicht nur nahegebracht zu Gott, liebe Geschwister. Und das müssen wir verstehen. Unser ganzes Wesen, nichts Äußerliches, aber unser ganzes inneres Wesen wurde erneuert und verwandelt. Es ist völlig, völlig neu geworden. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, bedeutet, wenn jemand mit Gott versöhnt wurde durch den Glauben an Jesus Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Sehen wir das? Das Alte ist vergangen. Unser alter Zustand, unsere feindliche Gesinnung zu Gott ist vergangen. Es ist vorbei. Es ist alles neu geworden. Alles ist neu geworden. Was ist neu geworden? Unsere Haltung gegenüber Gott. Unsere Beziehung gegenüber Gott. Das ist, wovon Paulus redet. Und diesen neuen Menschen beschreibt Paulus jetzt in Vers 22b. Also er hat uns versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen. Zuerst waren wir entfremdet, Feinde in unserer Gesinnung und in den bösen Werken. Jetzt sind wir heilig, untadelig und unsträflich. Wir sind heilig, das bedeutet, wir wurden abgesondert, ausgesondert. Wir haben diesen Begriff schon des Öfteren untersucht. Wir wurden aus der Gewalt der Finsternis in sein Licht gestellt. Wir wurden Gott nahe gebracht. Wir sind jetzt Teilhaber der Heiligkeit Gottes. Aber wir sind auch untadelig. Das heißt, wir sind fehlerlos in Bezug auf Gottes Gesetz. Das bedeutet dieses Wort untadelig. Dass uns das Gesetz Gottes nicht mehr anklagen kann. Dass uns auch kein Mensch mehr anklagen kann. Dass uns auch Gott nicht mehr anklagen kann, dass wir sein Gesetz nicht gehalten hätten. Das bedeutet dieses Wort, liebe Geschwister. Untadelig. Als Jesus auf dieser Erde lebte, war er der einzige Mensch, der von sich behaupten konnte, was er in Johannes 8, Vers 36 sagt, wer von euch überführt mich der Sünde? Kein Mensch vor Jesus, kein Mensch in der Zeit von Jesus und kein Mensch nach Jesus kann von sich behaupten zu sagen, beschuldige mich einer Sünde. Jeder Mensch ist ein Sünder. Nur Jesus Christus konnte von sich sagen, ich bin sündlos. Mit anderen Worten, er ist untadelig. Er hält das ganze Gesetz. Niemand kann ihm anklagen, dass er das Gesetz in irgendeiner Art und Weise gebrochen hat. Das ist das Wort untadelig. Und wir, du und ich, wenn wir an Jesus Christus glauben, sind untadelig. In den Augen Gottes sündlos, in den Augen Gottes, als würden wir das Gesetz halten. Und wir sind auch unsträflich, sagt Paulus hier als Drittes. Bedeutet, wir sind juristisch vor dem Gericht unklagbar, unanklagbar. Vor Gottes Gericht werden alle Menschen eines Tages stehen. Und wie wir gesehen haben, verurteilt die Sünde jeden einzelnen Menschen. Aber wir werden vor Gottes Gericht nicht angeklagt werden. Wir werden nicht angeklagt werden. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann wirst du freigesprochen werden am Tag des großen Gerichts. Eine Stelle aus dem Korintherbrief verdeutlicht uns diese Wahrheit auf eindrückliche Art und Weise. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, also Jesus, der sündlos war, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht. Wieso? Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und hier müssen wir verstehen, es ist juristisch, eine juristische Sprache im gewissen Sinne. Als Jesus Christus am Kreuz hing, er hat niemals eine Sünde begangen. Auch am Kreuz von Golgatha hat er nicht gesündigt. Aber ihm wurden juristisch dein und meine Sünden aufgeladen. Und der Vater hat seinen Sohn juristisch als schuldig angesehen. Und genau das ist auch mit dir und mir passiert. Wir sind immer noch Sünder und wir sündigen immer noch. Aber uns wird die Gerechtigkeit Jesu Christi aufgelegt. Wir werden mit seiner Gerechtigkeit umhüllt und Gott der Vater sieht uns juristisch wie seinen Sohn an, vollkommen gerecht und sündlos. Das ist, was Paulus meint, wenn er davon redet, dass wir heilig sind, untadelig, unsträflich. Wir sind unanklagbar vor Gott in Jesus Christus, liebe Geschwister. Er hat es vollbracht. Er hat uns mit Gott versöhnt. Das Lamm, das triumphiert hat am Kreuz von Golgatha, er hat es vollkommen vollbracht. Ihm gebührt die Ehre, ihm gebührt der Lob, ihm gebührt die Anbetung. Er starb und ist auch verstanden, um eine unzählige Schar aus allen Nationen mit Gott wieder zu versöhnen. Ein Mensch hat Fluch über die ganze Schöpfung und über jeden Menschen gebracht. Und ein Mensch, Jesus Christus, hat Gnade über die ganze Schöpfung gebracht und über all diejenigen, die an ihn glauben werden. Und nichts, was du tust oder tun kannst, kann deine Versöhnung mit Gott vollkommen machen. Nichts. Und das müssen wir hören, Geschwister. Schaut, die Kolosser waren versucht von einer Irrlehre. Und der Inhalt dieser Irrlehre bestand mit vielen Dingen, aber hauptsächlich bestand sie auch durch Werksgerechtigkeit. Jesus ist gut, aber wir müssen noch Gesetze halten, wir müssen noch fasten, wir müssen noch uns von gewissen Speisen fernhalten und gewisse Feste feiern. Erst dann ist unsere Rettung vollkommen. Liebe Geschwister, das ist gotteslästerlich und ein falsches Evangelium. Wer so etwas lehrt, der sei verflucht, sagt Paulus. Christus und Christus allein und sein Werk allein und durch den Glauben allein und durch die Gnade alleine werden wir gerettet. Alles, was wir jetzt im Glauben tun, tun wir durch den Glauben und aus Liebe zu unserem Herrn, nicht um errettet zu werden. Er hat es vollbracht. Also Jesus Christus hat uns versöhnt, um uns heilig und tadelig und unsträflich vor sich hinzustellen. Und damit meint Paulus, dass Jesus Christus uns mit Gott versöhnt hat, uns heilig gemacht hat, damit wir am Tag des Gerichts vor dem Angesicht Gottes bestehen können. Wie wir eben gesehen haben, werden wir alle vor Gott stehen. Und es wird ein sehr, sehr, sehr fürchterlicher und schrecklicher Tag werden für die meisten Menschen. Weil dann werden viele, viele, unzählige Menschen die Worte aus dem Munde Gottes hören: Weicht von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nie gekannt. Aber all diejenigen, die mit Gott versöhnt wurden durch das Werk Jesu Christi, werden vor ihm bestehen können, vor seinem Angesicht bestehen können. Das ist, was uns Offenbarung Kapitel 20, die Verse 11 bis 15 deutlich lehren. Da sieht Johannes diesen weißen Thron und Gott auf diesem Thron sitzen. Und dann sieht er, wie die ganze Erde vor seinem Angesicht flieht. Aufgrund der Heiligkeit und alles verzehrenden Herrlichkeit Gottes. Und dann sieht er alle Menschen vor Gott stehen und Bücher aufgetan. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, mit anderen Worten, wenn jemand nicht versöhnt wurde mit Gott durch Jesus Christus, dann wird er in den Feuersee geworfen. Aber wir werden vor Gott bestehen können. Aufgrund von Jesus Christus. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Wisst ihr, was dich und mich trösten kann und soll? Paulus, der mächtige Apostel, der einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben hat, aber auch die anderen Apostel und viele andere Männer und Frauen aus der Kirchengeschichte, die große Dinge für Gott getan haben, all diese heiligen Männer und Frauen werden am Tag des Gerichts vor Gott bestehen werden, genau aus demselben Grund, wie du und ich vor Gott bestehen werden, durch das Blut Jesu. Paulus hat nicht durch seine eigenen Werke seine Rettung verdient. Petrus auch nicht. Martin Luther schon gar nicht. Johannes Calvin auch nicht. Ein MacArthur heutzutage auch nicht. Keiner auf dieser Erde, der eines Tages vor Gott stehen wird und bestehen wird, wird auf seine eigenen Werke pochen können. Jeder erlöste Mensch wird durch das Blut Jesu reingewaschen sein. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist die Hoffnung, die wir haben, dass Jesus Christus sein Blut vergossen hat. Für dich und für mich. Das ist der Zuspruch des Evangeliums. Das ist die Hoffnung des Evangeliums, die du und ich haben. Paulus sagt, ihr, die ihr einst entfremdet wart, seid jetzt aber versöhnt worden. Bist du mit Gott versöhnt? Bist du jetzt aber mit Gott versöhnt? Kannst du sagen, diese gute Nachricht ist meine gute Nachricht. Sie hat mein Leben verändert und mein Leben in Griff genommen. Und sie beherrscht mich. Wie ist dein Zustand vor Gott? Kannst du sagen, es war einmal, aber das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden? Halleluja, wenn dem so ist. Halleluja. Und Paulus hat uns hier die Hoffnung und den Zuspruch des Evangeliums aufgezeigt in Versen 1, 21 und 22. Aber Paulus sah es als notwendig an, nach diesem Zuspruch des Evangeliums noch eine Ermahnung an die Kolosse auszusprechen. Und das ist der vierte und letzte Punkt, den wir gemeinsam anschauen wollen. Die Ermahnung des Evangeliums oder auch das Ausharren der Gläubigen. In Vers 23 sagt Paulus, sofern. Oder auch mit anderen Worten, wenn. Wenn ihr in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das gepredigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Mit diesem Wort sofern oder mit diesem Wort wenn bezieht sich Paulus auf das, was er in Vers 22 gesagt hat. Und dort hat er gesagt, dass Jesus Christus uns heilig und untadelig und unsträflich vor das Angesicht Gottes am Tag des Gerichts stellen wird. Wenn, sofern. Sofern wir am Glauben festhalten, sofern wir ausharren, sofern wir bis zum letzten Atemzug an diesem Evangelium, welches Paulus verkündigt hat, festhalten. Dann werden wir am Tag des Gerichts vor Gott bestehen können. Und wisst ihr, mit diesem Wort will Paulus die Kolosser nicht, will ihnen keine Angst einjagen. Und dieses Wort will auch dir und mich mir heute keine Angst einjagen. Paulus, wir haben es bereits schon gesehen und werden es noch öfter sehen, Paulus ist ermutigt von dem Glauben der Kolosser. Er lobt ihren Glauben, ihre Einheit, ihre Festigkeit in Kapitel 2, Vers 5 und Vers 6. Wir haben es auch schon in Kapitel 1 gesehen, dass er gesagt hat, dass er gehört hat, wie ihr euren Glauben an Jesus Christus bezeugt. Also er ist davon überzeugt, der Glauben der Kolosser ist echt. Sie sind wirklich gerettet, sie sind wirklich wiedergeboren. Und diese Hoffnung, die Paulus hat für alle Gläubigen, dass sie ausharren bis ans Ende, zieht sich durch die ganze Bibel durch. Wir werden später noch näher darauf eingehen, aber Paulus sagt immer wieder, ich bin davon überzeugt, dass der, der ein gutes Werk in euch begonnen hat, es zu Ende führen wird. Oder dass Jesus Christus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist und so weiter und so fort. Also Paulus ist voller Hoffnung und voller Zuversicht, dass jemand, der wirklich gerettet ist, ausharren wird bis ans Ende. Aber dennoch sieht Paulus die Notwendigkeit, den Kolossern diese ausdrückliche Ermahnung auszusprechen. Ihr müsst am Glauben festhalten. Ihr müsst ausharren bis ans Ende. Wieso war es notwendig? Weil eine Gefahr vor der Tür der Kolosser lautete, eine Irrlehre, die sie wirklich von dem lebendigen Glauben wegziehen könnte. Und das ist, was du und ich immer wieder neu hören müssen. Wenn du gerettet bist, dann kannst du dir sicher sein, dass Gott dich durch seinen Heiligen Geist durchtragen wird. Aber auch in deinem Leben kommen Zeiten, wo du zweifeln wirst. Auch in deinem Leben werden Zeiten auftauchen, wo du aus eigener Kraft vom Glauben abfallen würdest. Und in diesen Zeiten müssen wir unbedingt hören, halte fest an dem Evangelium. Halte fest an dem Evangelium. Und vor allem in diesen Tagen, liebe Geschwister, Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wie lange wir uns noch so frei treffen können, wie wir es jetzt tun. Und wir hoffen und sind zuversichtlich, dass es weiterhin so bleiben wird. Aber Gott hat uns nicht verheißen, dass wir immer ein schönes Leben als Christen haben werden. Wir müssen festhalten an dieser Hoffnung, die wir durch den Glauben an Jesus Christus bekommen haben. Paulus spricht hier zwei Bedingungen aus, eine positive Bedingung und eine negative Bedingung, die erfüllt sein muss, damit wir ausharren bis ans Ende. Und die erste Bedingung, die Paulus ausspricht, diese positive Bedingung ist, dass sie im Glauben, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt. Der Glaube ist der Inhalt des Evangeliums, das, was er zuvor aufgezeigt hat, dass Jesus Christus uns mit Gott versöhnt hat und wir jetzt heilig und untadelig vor ihm stehen. Und Paulus hat in Kapitel 1 am Ende von Vers 6 gesagt, dass er von ihnen gehört hat, dass sie die Gnade Gottes gehört und in Wahrheit erkannt haben. Das heißt, dieses Evangelium, den Inhalt dieses Evangeliums haben sie gehört und sie haben es für sich in Anspruch genommen. Und an diesem Glauben, an diesem Evangelium sollen sie festbleiben und gegründet sein. Das ist die Bedingung, um auszuharren. Dieses Evangelium festzuhalten oder daran zu bleiben. Das beschreibt eigentlich in gewisser Weise, wie jemand an einem Ort feststehen bleibt. Paulus gebraucht dieses Wort in 1. Korinther 16, Vers 8, wo er sagt, dass er an einem gewissen Ort verweilt ist, dass er an einem gewissen Ort geblieben ist. Das heißt, am Evangelium, an diesem Glauben zu bleiben, bedeutet, uns nicht abrücken zu lassen von dieser Wahrheit. Wie ein stures Kind festzuhalten an dieser Botschaft. Egal was kommt, ob die kolossische Irrlehre kommt, ob Corona kommt oder sonst etwas kommt und haufenweise Gerüchte durch die Medien fliegen und unser Glauben ins Schwanken bringen wollen, stur wie ein Kind hier zu bleiben am Evangelium. Gegründet und fest zu bleiben. Das bedeutet, ein Fundament zu setzen, gegründet zu sein, ein Fundament zu setzen. Jesus benutzt dieses Wort. Lass uns ganz kurz Matthäus aufschlagen. Es ist wichtig, dass wir diese Stelle noch lesen. Matthäus Kapitel 7, ab Vers 24. Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört, nach der Bergpredigt, sagt Jesus dies abschließend, und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und hier wird das Prinzip verdeutlicht, was Paulus sagt, meint, wenn er sagt, dass wir fest gegründet sein sollen. Ein festes Fundament bauen. Jesus sagt hier, jeder, der meine Worte hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem Mann, der dieses feste Fundament legt, der sein Haus auf einen festen Felsen baut. Der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus an und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Hier sehen wir gleichzeitig, wie können wir ein tiefes oder ein festes Fundament in unserem Evangelium haben, wenn wir Jesu Worte hören und sie tun, wenn wir gehorchen, ein Leben des Gehorsams leben, dann haben wir ein festes Fundament. Dann können wir feststehen, werden nicht hin und her bewegt werden von jeder Lehre und stehen fest. Und das Wort der falschen Lehre war ein sandiges Fundament. Es war keine gute Grundlage, was sie verkündigten. Alleine das Wort des Evangeliums hat die Kraft zu retten und hat die Kraft, ein festes Fundament zu bauen in unserem Leben. Das ist also die erste Bedingung, dass wir fest stehen bleiben auf diesem Fundament des Evangeliums. Und die zweite Bedingung, die Paulus ausspricht, ist, dass wir, das ist eine negative Bedingung, dass wir nicht abbewegt werden von der Hoffnung des Evangeliums. Dass wir nicht abbewegt werden von der Hoffnung des Evangeliums. Und dass sie dieses Wort abbewegt werden, beschreibt eine andauernde Handlung. Das heißt, dass wir in keinem Augenblick unseres Lebens weggerückt werden von der Hoffnung, die wir in diesem Evangelium haben. Was ist die Hoffnung? Dass wir eines Tages vor ihm bestehen werden und gerettet werden und ewig bei ihm sein werden, eine vollkommene Gemeinschaft mit ihm haben werden. mit allen Heiligen, mit all unseren Geschwistern eine vollkommene Gemeinschaft zu haben. Das ist die Hoffnung des Evangeliums. Von diesem Evangelium sollen sie nicht abgerückt werden. Paulus sagt, dass dieses Evangelium haben sie gehört und dieses Evangelium wurde in der ganzen Schöpfung gepredigt und verkündigt. Im Gegensatz zu dem Evangelium der falschen Lehrer. Es war nur eine örtliche Lehre, mehr oder weniger. Aber das Evangelium wurde in der ganzen Welt gepredigt. Paulus hat darauf schon Bezug genommen in Kapitel 1, Vers 6. Und er sagt, von diesem Evangelium, dessen Diener bin ich geworden. Und wir haben schon gesehen in Kapitel 1, Vers 1, dass er sich nicht selbst zu diesem Diener des Evangeliums gemacht hat, sondern dass Gott ihn durch seinen Willen zum Diener dieses Evangeliums abgesondert hat. Und dass wenn Gott Paulus zum Diener dieses Evangeliums abgesondert hat, dann können wir uns sicher sein, dass dieses Evangelium, welches Paulus hier verkündigt, das Evangelium ist, welches von Gott kommt. Und das will Paulus nochmal unterstreichen. Und er wollte ihn nochmal deutlich machen, in welchem Zustand sie waren, in welchem Zustand du und ich waren, was es Gott gekostet hat, um dich und mich zu erlösen und wie wir jetzt in Gottes Augen sind und dass wir eines Tages vor ihm bestehen werden, wenn wir ausharren bis ans Ende. Und Paulus hat in Kapitel 1, Vers 11 schon gesagt, diese herrlichen und ermutigenden Worte, dass er dafür betet, dass wir gekräftigt werden mit aller Kraft und Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut. Wir haben gesehen, dass Paulus hier aufzeigt, dass der allmächtige Gott mit all seiner Macht und Kraft uns tragen wird und uns fähig machen wird, auszuharren bis ans Ende. Ich möchte abschließend einige Ermutigungen aussprechen für dich und mich, wie wir ausharren können. Wie wir an diesem herrlichen Evangelium festhalten. Wie wir uns nicht abbewegt werden, wie wir nicht abbewegt werden von diesem Evangelium. Auf drei Dinge will ich eingehen. Das erste ist, schau beständig auf Jesus. Wenn wir auf Jesus unser Blick gerichtet haben, jeden Tag aufs Neue, werden wir nicht strauchen. Schaut mal, wenn wir auf dieser Erde herumlaufen und in die Luft schauen, dann werden wir irgendwann straucheln. Wir werden fallen, wir werden stolpern. Wenn wir im Glauben geistlich gesehen unser Blick auf Christus gerichtet haben, in die Herrlichkeit, dann werden wir nicht straucheln. Wir werden nicht straucheln. Und der Hebräerbriefschreiber sagt in Kapitel 12, Vers 2, dass wir hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Hinschauend auf Jesus, was sehen wir? Dass er Leid und Schande ertragen hat für dich und mich. Indem wir auf ihn schauen, werden wir ausharren bis ans Ende. Und das zweite ist, vertraue Gottes Verheißungen. Vertraue ihnen 100%, wenn es heißt, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Wenn es heißt, wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Wenn es heißt, der ein gutes Werk in euch begonnen hat, wird es auch vollenden bis auf den Tag Christi. Wenn es heißt, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. Das sind alles Verheißungen, die uns aufzeigen, Gott trägt uns, Gott hält uns, Gott führt uns bis ans Ende. Lese diese Verheißungen und glaube diesen Verheißungen. Und abschließend das dritte, beschäftige dich mit der Kirchengeschichte. In der Kirchengeschichte sehen wir unzählige Menschen, die für ihren Herrn Verfolgung, Leid und auch Tod in Kauf genommen haben, dass sie es sogar teilweise mit Freuden tun konnten. Wieso? Weil Gott ihnen beigestanden hat. Also indem wir auf Jesus schauen, indem wir den Verheißungen unser Glauben schenken und indem wir uns mit der Kirchengeschichte beschäftigen, können wir im Glauben gefestigt werden und ausharren bis ans Ende. Ich hoffe sehr, dass Gottes Geist zu uns geredet hat und uns gezeigt hat, wie herrlich das Evangelium ist und wie kostbar es uns sein sollte, weil Gott einen kostbaren Preis bezahlt hat für dich und mich und dass wir an diesem Evangelium festhalten, dass wir eines Tages alle, die wir hier sitzen, vor Gottes Thron stehen werden und als heilig, untadelig und unsträflich befunden werden in Jesus Christus. Amen.